Meine Damen und Herren, als ich über das Thema dieses Vortrages nachdachte, kamen mir Schillersche Verse in den Sinn, die ich noch aus der Schulzeit erinnere. Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. Die könnten mir heute als Motto dienen. Das Denken glaubt sich ohne Grenze. Nichts ist ihm verwehrt, solange es reines Denken bleibt. Wenn es aber gilt, über die Dinge der wirklichen Welt nachzudenken, stimmt das nicht mehr, denn die Sachen stoßen sich eben im Raume. Die Physik mit ihren Nachbarwissenschaften, Astronomie, Chemie, Kristallographie, Geologie und so weiter, sucht ein Bild der Welt der Dinge zu erdenken und stößt dabei überall auf Schranken. Denkbares und Wirkliches decken sich nicht. Über diese von der Physik selbst entdeckten Grenzen will ich zuerst berichten. Die Physik ist ja aber nur eine Wissenschaft unter vielen und alle Wissenschaften sind nur eine Betätigung des menschlichen Geistes unter vielen. Was sind die Grenzen des Weltbildes der Physik gesehen von diesem weiteren Standpunkt? Das sind Fragen, die sich mit physikalischen Denkmethoden nicht beantworten lassen. Ich will Ihnen nicht aus dem Wege gehen, sondern meine Meinung darüber sagen. Jedes Naturgesetz setzt in gewissem Sinne eine Grenze. Das, was ihm widerspricht, ist unerreichbar. Dieser Sachverhalt hat sich gewissermaßen als umkehrbar erwiesen. Wenn die Erfahrung auf Schranken stößt, die sie trotz großer Anstrengung nicht sprengen kann, so ist das der Schlüssel zu neuer positiver Erkenntnis, einem neuen Naturgesetz, wie man sagt. Ein britischer Mathematiker, Sir Edmund Whittaker, übrigens einst mein Kollege an der Universität Edinburgh, hat dieses heuristische Prinzip für so wichtig gehalten, dass er ihm einen Namen gegeben hat, den man wohl mit Prinzip des Unvermögens übersetzen kann. In einem solchen Falle zeigt sich fast immer, dass es in der bestehenden Theorie Aussagen über Begriffe gibt, die empirisch nicht prüfbar sind. Dann haben diese Begriffe in dem System der Physik keinen Platz. Sie werden eliminiert oder so abgewandelt, wie es die neuen Gesetze verlangen. Das älteste und eindringlichste Beispiel für dieses heuristische Prinzip ist das Perpetuum mobile. Zahllose Erfinder haben sich um die Konstruktion einer Maschine bemüht, die von selbst Arbeit leisten sollte, immer vergeblich. Schließlich wurde dieses Misslingen zum Gesetz erhoben. So entstand der Satz von der Erhaltung der Energie, der bis heute ein fundamentaler Grundsatz der Physik geblieben ist und sich als äußerst fruchtbar erwiesen hat. Er ist der erste und wichtigste der sogenannten Erhaltungssätze, die in allen Zweigen der Physik auftreten und darum uns befriedigend scheinen, weil sie der alten Weisheit entsprechen, die da sagt, aus nichts wird nichts oder für das, was du bekommst, musst du mit gleicher Münze zahlen. Experimentell wurde bekanntlich die Erhaltung der Energie zuerst für die Verwandlung von Arbeit in Wärme nachgewiesen von Robert Meyer und Joule. Seine allgemeine Formulierung ist Helmholtz zu danken. Auch der zweite Grundsatz der Wärmelehre ist ähnlich begründet worden, durch Carnot, Clausius und William Thomson und späteren Lord Kelvin. Sie stützten sich auf allgemeine negative Erfahrungen, wie die Tatsache, dass Wärme nie von selbst aus einem kühleren Körper in einen wärmeren strömt oder dass man nie die in einem Körper enthaltene Wärme ganz und ohne Veränderungen in Arbeit verwandeln kann. Gäbe es das, so könnte man ja Wärme aus dem Ozean pumpen und hätte so eine praktisch unbegrenzte Energiequelle, ein Perpetuum mobile zweiter Art, wie man sagt. Auch hier erhebt man ein Unvermögen zum Naturgesetz. Und dieses hat sich ebenso fruchtbar erwiesen wie der Energiesatz. Dieser zweite Hauptsatz behauptet nicht die Erhaltung einer Größe, sondern besagt nur, dass eine gewisse Größe, die man Entropie nennt, niemals abnimmt. Dadurch ist es möglich, Vorgänge, bei denen Wärme umgesetzt wird und die nicht umkehrbar, irreversibel sind, wenigstens summarisch zu beherrschen. Dabei hat sie aber eine neue, damals unerwartete Grenze der Forschung gezeigt. Der zweite Hauptsatz hat nämlich zur Folge, dass eine absolute Temperatur existiert, die unabhängig ist von der benutzten thermometrischen Substanz und sie aus jeder empirischen Skala durch thermische Messung bestimmen lässt. Und diese Temperatur hat einen absoluten Nullpunkt. Er liegt in der gewöhnlichen Celsius-Skala bei minus 273 Grad. Unter diesen Nullpunkt kann man also niemals gelangen. Alle Bemühungen zur weiteren Abkühlung sind vergeblich. Dass das so ist, haben zahllose Experimente bestätigt. Aber auch diese Grenze hat sich nicht als Beschränkung, sondern als Bereicherung unserer Erfahrung erwiesen. Denn in der Nähe des absoluten Nullpunkts stößt man auf ein Verhalten der Substanzen, das von dem Gewöhnlichen ganz und gar abweicht. Ich erwähne nur zwei solche Phänomene. Einmal das Absinken der Wärmekapazität aller Körper bei Tiefkühlung, sodann die sogenannte Supraleitung. Viele Metalle werden im Bereich von 1 Grad absolut, das ist also minus 272 Grad Celsius, vollständig leitend. Ein in einem Ringe erzeugter elektrischer Strom lässt sich nach Abschaltung der Stromquelle noch nach Stunden nachweisen. Heute ist man dem absoluten Nullpunkt noch viel näher als 1 Grad gekommen, etwa bis auf ein Millionstel Grad. Aber auf die merkwürdigen Dinge, die dann passieren, kann ich hier nicht eingehen. So aufregend diese Entdeckung einer Grenze der Abkühlbarkeit zuerst schien, so wurde sie doch bald verständlich vom Standpunkt der kinetischen Theorie der Wärme. Diese besagt, dass Wärme in verborgener, ungeordneter Bewegung der Moleküle besteht. Dann gibt es offensichtlich einen Zustand ohne Wärmeinhalt, bei dem alle Moleküle in Ruhe sind. Die Durchführung des Gedankens, die Wärme als ungeordnete Molekularbewegung zu betrachten, erfordert die Einführung statistischer Methoden und Begriffe in die Physik, vor allem den der Wahrscheinlichkeit eines Zustandes. Die Entropie ist nach dem Wiener Physiker Boltzmann ein gewisses Maß dieser Wahrscheinlichkeit und ihre Neigung zum Wachsen ist plausibel genug, wenn man bedenkt, dass Ordnung leicht in Unordnung übergeht, aber nicht umgekehrt. Der absolute Nullpunkt ist der Zustand der völligen Ruhe und Ordnung. Es ist recht lehrreich, die Physik nach weiteren Beispielen für das heuristische Prinzip des Unvermögens abzusuchen. Aber es kommt nicht so sehr darauf an, was historisch das Primäre war, das Scheitern aller Versuche, etwas zu erreichen, oder die Deutung dieses Versagens durch ein neues Gesetz der Natur. In der Relativitätstheorie haben wir Beispiele für beides. Elektromagnetische und optische Vorgänge gehen auch im Vakuum vor sich. Die natürliche Annahme war, dass der von gewöhnlicher Materie leere Raum mit einer feineren Substanz, dem Äther, erfüllt ist, der Träger jener Erscheinung ist. Das Licht wird dann erklärt durch Ätherwellen. Die Erde bewegt sich durch den Äther und wie in einem fahrenden Auto ein Zugwind zu spüren ist, so würde auf der Erde ein Ätherwind blasen, der sich optisch nachweisen lassen müsste. Denn Lichtwellen würden zur Zurücklegung einer bestimmten Wegstrecke länger brauchen, wenn sie gegen den Ätherwind anlaufen, als in umgekehrter Richtung. Aber raffinierte Versuche, besonders berühmt sind die von Michelson und Morley, haben gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Die Bemühungen, dies durch Abänderung der bekannten Gesetze des elektromagnetischen Feldes zu erklären, waren in den Händen großer Forscher wie Lorentz und Poincaré bis zu gewissem Grade erfolgreich. Durchsichtig wurde die Lage aber erst, als Einstein jenes Unvermögen, den Ätherwind zu beobachten, zum Ausgangspunkt nahm und die Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit von der Bewegung des Beobachters gar nicht abhängt, zum Prinzip erhob. Das widerspricht natürlich den landläufigen Vorstellungen über Bewegung. Aber Einstein bemerkte, dass diese physikalisch unhaltbar sind, weil sie einen Circulus Vitiosus enthalten. Denn zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit braucht man gleichgehende Uhren an verschiedenen Orten. Der Gleichgang der Uhren aber mit Lichtsignalen kann nur kontrolliert werden, wenn man die Lichtgeschwindigkeit schon kennt. Aus dieser Kritik des Begriffes der Gleichzeitigkeit entsprang durch die Arbeiten von Einstein und Minkowski eine Revision unserer Vorstellung von Raum und Zeit sowie der Gesetze der Mechanik und des elektromagnetischen Feldes. Zahllose Folgerungen davon sind durch Experimente bestätigt worden. Ich will hier nur eins erwähnen, weil es ein Beispiel ist, wie aus der Begrenzung möglicher Erkenntnisse in einer Richtung Erweiterungen nach anderer Richtung folgen. Es ist die sogenannte Zeitdilatation, die in letzter Zeit im Zusammenhang mit der Raumforschung viel besprochen worden ist. Ein Weltraumfahrer verlässt die Erde, reist mit großer Geschwindigkeit bis zu einem fernen Fixstern und kehrt wieder zur Erde zurück. Er mag dazu etwa 10 Jahre seines Lebens brauchen. Wenn er auf der Erde ankommt, findet er, dass im irdischen Zeitmaß inzwischen hunderte von Jahren verflossen sind. Diese Behauptung Einsteins wurde gleich von Anfang an von vielen als absurd bezeichnet, aber im Ganzen wenig beachtet. Heute aber, da es Leute gibt, die glauben, dass die Raumfahrt im Bereich der Technik von morgen liegt, ich meine die Raumfahrt bis zu den fernen Sternen, nicht bloß zum Mond, ist die Opposition wieder laut geworden. Vom Standpunkt der Physik ist die Behauptung, dass Zwillingsbrüder, deren einer eine Raumreise macht, während der andere zu Hause bleibt, beim Zusammentreffen nicht mehr gleich alt, ihre Körper und ihr Geist verschieden gealtert sind, durchaus richtig und experimentell belegt. Ob eine solche Reise von Menschen technisch je möglich sein wird, scheint mir allerdings höchst zweifelhaft. Auf Schärfe zurückweisen möchte ich Einwände, die unter dem Namen ontologischer Kritik erhoben worden sind. Es wird gesagt, ich nenne zwei Bücher, eins von Friedrich Dessauer und ein anderes von Nikolai Hartmann, dass die Physikalische